So, wir reden über Hoffnung. Wir haben gemerkt, als wir in den USA waren, diese Zeit, in der die Leute die Hoffnung fallen gelassen haben oder ihre Hoffnungen verloren haben, die war nicht nur in Deutschland, das war nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den USA.
Das war für die, die es nicht wissen, Kai und ich, wir waren zu einer Pastorenkonferenz. Sonst hätte er ja weiter geredet, weißt du. Wir waren zu einer Pastorenkonferenz in USA und da waren 1200 Pastoren versammelt und das war sehr, sehr stark. Und das Thema war, also wir wussten nicht, was ein Thema war, wir wussten nur, dass wir da hingehen werden. Und als wir dann, als Andrew Womack dann zu sprechen begann, sagte er, es geht um Hoffnung. Und dann könnte Kai jetzt weitermachen. Es geht um Hoffnung, weil er hat festgestellt, dass auch er selber, und er kann das auch bei vielen anderen beobachten, dass die Hoffnung verloren haben in den letzten 2-3 Jahren. Dass sie auf Dinge gehofft haben, die dann aber nicht mehr möglich waren, die ihnen verboten waren und so weiter. Und das macht was mit einem menschlichen Herzen. Ja? Und das Heimtückische daran ist, dass einem das gar nicht so bewusst ist. Ja? Also als wir das so konfrontiert hatten, da habe ich richtig gemerkt, ja, auch ich habe meine Hoffnung irgendwo verloren. Zum Beispiel, ich reise gerne, ne? Und manchmal, wenn es einfach alles viel zu viel wird, dann stelle ich mir vor, oh, wir gehen mal 3 Tage an Lago Maggiore und dann bist du wieder fit und so, ne? Einfach dieser Gedanke, der gibt mir schon wieder neue Kraft. Und dann gehen wir auch tatsächlich irgendwann mal. Aber diesen Gedanken, der ging nicht mehr, weil das hieß, du darfst Deutschland nicht mehr verlassen, ja, in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren. Und dann habe ich richtig gemerkt, was das mit mir macht. Und das ist wie ein Infekt, das ist also nicht nur bezog sich nicht nur auf Reisen, sondern dieser Infekt sprang dann über auf alles Mögliche, dass ich dachte, ne, das geht auch nicht, ach nee, wer weiß, was dann ist, da kann man ja gar nicht mehr planen und solche Sachen, ja. Und man hat sich dann diesem Diktat, sage ich mal, irgendwo gebeugt, still, klammheimlich, merkt es fast nicht mehr und so dieses, boah, jetzt gehen wir hinaus ins Leben, war aber nicht mehr da. Unmerklich verschwunden, die Hoffnung war irgendwo verschwunden, war nicht mehr so da. Und wir planen ja oder denken ja, dass wir irgendwann hier ein neues Gebäude haben, was größer ist und so. Und da haben wir auch gemerkt, na, erstmal abwarten, wer weiß, was kommt und all dieses, ja. Also man wurde in seiner Hoffnung man schrumpfte so ein bisschen zusammen wie so ein Igel, der sich zusammenrollt, ne. Mal abwarten, mal gucken, nicht mehr Gottes Kind, was sagt, so soll es sein und so soll es sein. Das war aber einmal gar nicht mehr so, sondern, ja. Und wenn du dahinter kommst, dass du auch so reagierst, in einem kleinen Bereich oder einem größeren, das spielt eigentlich gar nicht die Rolle, dann hast du diesen Infekt von, ich habe meine Hoffnung verloren. Und was das bedeutet, hat Kai unheimlich schön ausgearbeitet.
Ja, ich wollte noch sagen, wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo man kurz davor ist zu sagen, ja, ey, worauf soll ich hoffen? Jetzt kommt da so eine schwarze Wand auf mich zu, ja. Also Energiekrise und Lieferketten und es wird kalt und so. Da brauche ich keine Pläne zu machen. Und da ist man dann auch in der Gefahr, dass man auf nichts mehr hofft. Ja. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass uns die Hoffnung wieder geraubt wird. Ja. Wir sind, muss ich selber sagen, persönlich, wir sind auch in die Falle reingetappt, dass wir aufgehört haben zu hoffen. Eine Zeit lang. Irgendwann haben wir dann uns gesammelt und haben gesagt, nee, wir haben trotzdem eine Zukunft und es wird trotzdem gut. Ja? Und Gott ist nicht abhängig von diesen Umständen. Aber man kommt ganz schnell in dieses Ding und jetzt kommt da was auf uns zu, was uns wieder die Hoffnung rauben will. Und lassen wir sie uns rauben?
Nein.
Aber ich will euch heute was über Hoffnung erzählen, was euch dabei helfen wird, auch in widrigen Umständen Hoffnung aufrechtzuerhalten und sie nicht zu verlieren oder zu begraben oder was man so tut mit der Hoffnung. Dafür müssen wir ein bisschen in der Bibel gucken, was ist denn Hoffnung eigentlich? Es gibt einen total tollen Vers, der beschreibt, was Hoffnung in uns bewirkt. Hebräer 6,19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Hoffnung ist ein Anker der Seele oder ein Anker für die Seele. Ich meine, das können wir nachvollziehen, ne? Wenn wir Hoffnung haben, dann geht es uns irgendwie gut. Wenn wir Grund haben, Hoffnung zu haben, dann geht es uns irgendwie gut. Ja? Dann sind wir nicht niedergeschlagen, sondern wir wissen, es kommt was Gutes. Ne? Es geht nach vorne. Die Passion Translation sagt das so: Wir haben diese sichere Hoffnung wie einen starken, unzerstörbaren Anker, der unsere Seele an Gott selbst festhält. Also an unsere Seele hält sich an Gott fest durch die Hoffnung. Unser Hoffnungsanker ist an dem Gnadenstuhl befestigt. Ja? Also hier so festgebunden, der im himmlischen Bereich jenseits der heiligen Schwelle steht, also im Unsichtbaren ist. Ja? Okay, das ist ja, verstehen wir, können wir nachvollziehen, aber diesen Vers habe ich vorher noch nicht gelesen. Hoffnung ist ein Anker der Seele. Ja? Hoffnung bedeutet, ja.
Könnt ihr euch vorstellen, Hoffnung ist ein Anker für die Seele. Könnt ihr euch da reindenken? Wenn man Hoffnung auf irgendwas hat, was in der Zukunft liegt, wo es weitergeht, ein Punkt, wo man hin möchte, ein Wunsch, den man hat, und das macht was mit der Seele. Und sie verankert sich, die Seele verankert sich irgendwo in der Zukunft. Und irgendwie brauchen wir das wohl. Ja, so dieser Gedanke.
Wir brauchen das ganz konkret dafür, dass wir ein diszipliniertes Leben leben. Ja, wenn wir irgendwo hin wollen, wenn wir irgendwas erreichen wollen, dann lassen wir uns nicht gehen, sondern dann tun wir die Dinge, die dafür nötig sind. Ja, dann leben, arbeiten wir daran oder wir pflegen unsere Beziehung zu Gott. Und ja, wenn wir so ein Ziel vor Augen haben, dann lassen wir uns nicht gehen. Und insofern kann man das gut nachvollziehen. Ja. Jo, da, gut, ja, da kommen wir gleich hin. Schauen wir nochmal, was die Bibel noch sagt über die Hoffnung. Hoffnung aber bedeutet noch nicht haben, logisch, oder? Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Also wir müssen uns was vorstellen, was es noch nicht gibt. Das ist doch schon mal echt eine Aussage, ja? Ich sage euch jetzt mal, ihr alle habt eine bestimmte Hoffnung, sofern ihr euer Leben Jesus gegeben habt. Wir sagen alle, wir glauben, dass wir das ewige Leben haben. Aber wir können das nicht beweisen. Ich meine, wir haben die Zuversicht, dass unsere Seele weiterlebt, wenn unser Körper stirbt. Aber wir waren alle noch nicht tot. Wir haben es alle noch nicht erlebt, ja? Wir haben noch nicht erlebt, dass wir weiterleben nach dem Tod, aber diese Hoffnung macht mit uns was. Durch diese Hoffnung leben wir ein anderes Leben als andere Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Wir haben keine Angst vorm Tod, wir sind irgendwie anders drauf. Ja? Unsere Zukunft sieht anders aus, weil wir wissen, das, was wir jetzt tun, hat Auswirkungen auf die Zeit nach unserem Tod. Da lebst du natürlich ganz anders, als wenn du meinst, wenn du in die Kiste springst, dann ist alles vorbei. Ja? Dann lebst du natürlich ein ganz anderes Leben. Also wir alle leben auf diese Hoffnung hin, dass wir ewig leben werden. Das verändert was. Ja? Hoffnung richtet sich also immer auf einen zukünftigen Zustand, der besser ist als der jetzige. Die Hoffnung glaubt, dass die Dinge besser werden. Logisch, ne? Sonst wäre es keine Hoffnung. Denn wenn man befürchtet, dass Dinge schlechter werden, das nennt man Angst. Also in dieser Zeit, die Bibel sagt uns tausendmal, wir sollen keine Angst haben. In dieser Zeit sollen wir nicht anfangen zu denken, wahrscheinlich werde ich frieren. Bestimmt gibt es nichts mehr zu essen. Ja, das ist die Vorstellung einer negativen Zukunft, das ist Angst. Wir sollen uns das nicht vorstellen, sondern wir sollen Hoffnung haben, dass wir immer versorgt sind und dass es mit uns immer bergauf geht, bis zum letzten Tag.
Weil Gottes Zusagen gelten nicht nur in guten Zeiten. Das ist ja platt, wenn ich das sage, aber irgendwie hintendran denken wir oft, Gottes Zusagen gelten nur, wenn sowieso alles gut läuft. Und wenn es mal richtig schlecht läuft, dann kann Gott halt auch nichts machen. Das ist falsch. Wir müssen mal ganz klar denken, Gottes Zusagen gelten in der Grippezeit, Gottes Zusagen gelten in wirtschaftlichen Krisen. Er sagt immer noch, ich werde dich versorgen. Ja? Gott ist größer als diese Umstände. Das muss man sich manches Mal in Erinnerung rufen, weil wir glauben manchmal leise hintendran irgendwas anderes. Ne? Dass irgendwas nun ganz Mächtiges kommt und Gottes Kraft außer Kraft setzt. Ne?
Und Gottes Zusagen gelten sogar, wenn wir Mist bauen. Ja, wenn wir Fehler machen, Fehlentscheidungen, ja, gelten die Zusagen trotzdem. In Hebräer 11 wird beschrieben, wie Hoffnung funktioniert. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht oder eine Verwirklichung dessen oder ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das Ganze aus der Passion Translation.
Eine Überzeugung, das muss ich nochmal, eine Überzeugung, fest überzeugt sein von Tatsachen, die ich nicht sehe. Also irgendwas, was in der Zukunft ist, ich sehe es nicht, die Bibel nennt es aber Tatsache und ich rechne fest damit. Das ist Hoffnung. Jetzt überleg dir mal selber für dein Leben. Irgendwas, was in der Zukunft ist, du siehst es nicht, du rechnest fest damit, dass es kommt. Und es wird dann kommen. Kai wird das nachher demonstrieren.
Die Passion drückt das so aus. Der Glaube lässt unsere Hoffnungen Wirklichkeit werden. Ganz entscheidend. Der Glaube lässt unsere Hoffnung Wirklichkeit werden. Glaube ist das Instrument, durch das Hoffnung Wirklichkeit wird. Und wird zum Fundament, das wir brauchen, um Dinge zu erlangen, nach denen wir uns sehnen. Also die Hoffnung formuliert das, was wir haben oder erreichen wollen. Die Hoffnung ist das Ziel oder das Objekt von dem, was im Moment noch im Unsichtbaren ist. Und das kann ein Herzenswunsch sein. Woher kommen die Herzenswünsche?
Aus dem Herzen.
Wer legt sie da rein? Die kommen von Gott. Ja? Man kann auch sagen, im Kindergottesdienst, Jesus. Ja?
Ich spüre, ich sehe es an den Gesichtern. Woher kommen deine Herzenswünsche? Von Gott. Und du denkst, ach, ich habe so eigenmächtige oder was auch immer. Wie beurteilst du deine heimlichen Wünsche?
Egoistisch.
Oder was denkt man auch alles?
Selbstsüchtig.
Ja, selbstsüchtig passt auch. Aber deine Herzenswünsche kommen von Gott. Also er ist mit im Boot sozusagen, mit deinen Herzenswünschen. Und darum darfst du dich einfach mal zu deinen Herzenswünschen bekennen. Und zu sagen, ja, ich habe diesen Herzenswunsch. Und ich kann damit rechnen, dass der Realität wird. Check einmal durch, dein Leben, deine gegenwärtige Situation. Du kannst damit rechnen, einen Herzenswunsch, dass der in Existenz kommt. Gott ist auf deiner Seite.
Und du darfst den verfolgen, du darfst daran arbeiten, du darfst den in deinem Fokus behalten. Ja? Du musst nicht dich irgendwo auf Mission in ein dunkles Loch nach Indien schicken lassen oder so. Ja. Oder du kriegst also dieses Objekt, ja, das die Hoffnung nährt. Ja, das kann auch sein eine Verheißung von Gott. Ja.
Beispiel?
Was wäre eine Verheißung von Gott? Bitte?
Er ist Vater vieler Völker.
Ja, zum Beispiel. Gutes Beispiel. Abraham wird ein Vater, hat die Verheißung Vater vieler Völker. Ewiges Leben, ja.
Hat er Gesundheit verheißen?
Ja. Versorgung?
Ja.
ergehen? Ja. Kinder, die in die Spur kommen? Ja. Hat er zugesagt. Und noch vieles mehr. Das sind also alles Wünsche, die von Gott kommen, die bei uns auch auf dem Herzen liegen.
Oder es kann ein prophetisches Wort sein. Ja. Wir haben ein prophetisches Wort erhalten, dass unsere Schule mal über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt werden wird. Ein prophetisches Wort, da kann ich drauf hoffen. Daran kann ich meine Hoffnung dran knüpfen, festbinden, so wie an den Thron.
Ja. Eine ganz kleine Seitenbemerkung. Mit prophetischen Worten muss man vorsichtig umgehen. Es laufen viele rum, die sagen, das ist ein prophetisches Wort und die reden Käse. Ja, und wenn du das denn glaubst, dann bist du ein Opfer. Wir hatten eine Frau, der hatten sie prophezeit, dass ein neuer Mann kommt. Und sie hatte schon 5 zwischendurch. Und sie hat immer gesagt, warum kommt der denn jetzt nicht? Ich habe doch die Prophetie gekriegt. Ich habe doch die Prophetie gekriegt. Da haben wir dann gesagt, Mädchen, die Prophetie war vielleicht falsch. Ja? Also man muss das schon ein bisschen prüfen. Nur als kleiner Einklink hier.
Also wir haben Sachen, ich sag mal, ersehnte oder Dinge, die das Objekt unserer Sehnsucht sind. Das ist die Hoffnung. Und der Glauben ist die Kraft, die das Erhoffte ins Sichtbare holt. Also der Glauben ist das Instrument, wodurch das, was man noch nicht sieht, sichtbar wird.
Und hier wird's kompliziert.
Ja, siehst du nochmal bitte. Der Glaube ist die Kraft, die das Erhoffte sichtbar macht oder ins Sichtbare holt. Oder durch das Festhalten an der Hoffnung durch Glauben wird sich das Erhoffte manifestieren. Es wird Realität werden. Und der Glaube ist das Instrument dafür.
Kai wird es nachher demonstrieren. Das ist in der Tat so ein bisschen anspruchsvoll. Er wird es demonstrieren, damit auch ich das verstehe.
Aber jetzt kommt's. Wenn du nichts hoffst, dann ist dein Glaube arbeitslos. Dann weiß der nicht, was er machen soll. Dann bist du ziellos. Der dreht hohl, der Glaube. Ja? Ja. Dein Glauben braucht ein Objekt, ein Ziel oder eine Hoffnung, um wirksam zu werden. Und je klarer du so eine Hoffnung formulieren kannst, desto mehr Kraft entwickelst du, um das zu erreichen. Desto mehr Glauben kannst du dafür haben. Je deutlicher dieses Bild vor deinen Augen ist, desto besser kannst du daran festhalten. Und eine vage Hoffnung setzt nicht so viel Kraft frei. Ja? Wir sollten unsere Hoffnung für das, was wir erhoffen, in konkrete Bilder fassen. Aufzeichnen, malen, Fotos sammeln, Zielcollage, was weiß ich, schreiben. Ja. Aber ich zeige euch das jetzt mal ganz praktisch, wie Hoffnung funktioniert. Und zwar, ihr meint, das ist eine Kaffeemaschine, aber in Wirklichkeit ist das hier Gott. Und in Gott ist ein Malwerk drin, das ist der Glaube. Und dieses Malwerk hat im Moment nichts zu malen. Das ist leer hier. Ja? So, und ich drücke jetzt mal hier auf den Knopf und dann schauen wir mal, was passiert. Ach so, meine Vision. Ich sag mal, meine Vision ist, ich möchte eine wunderbare Tasse Kaffee trinken. Ja? Das ist meine Vision. Das hier ist nicht der Kaffee und das hier ist auch nicht der Kaffee. Ja? Das hier sind nur Kaffeebohnen, aber meine Vision ist, ich will einen Kaffee. Das hier ist das Gottes unsichtbares Wirken und das Malwerk hier drin ist der Glauben. So, und ich drücke jetzt hier mal drauf. Da ist keine Hoffnung drin. Ja? Hier ist jetzt keine Hoffnung drin. Was passiert? Es dreht hohl. Was meint ihr, kommt jetzt gleich Kaffee raus? Okay, also jetzt kommt eine vage Hoffnung.
Ganz kleine Hoffnung.
Eine vage Hoffnung. Kommt da Kaffee raus? Muckefuck. Das reicht nicht da.
Noch ein bisschen mehr Hoffnung.
Wie viel? Ja, okay.
Etwas mehr Hoffnung.
Mal sehen, ob das jetzt reicht. Ich muss mal eben was machen hier. So, ich schmeiß mal eine Glaubensmaschine an. Das hat jetzt gereicht für den ganzen Malvorgang. Also es war jetzt genug Hoffnung da. Aber man kann nie zu viel Hoffnung haben. Ja, also. Wenn du einen guten Vorrat an Hoffnung hast, dann hat dein Glauben immer was zu malen. Ja. Oh, meine Vision nimmt Form an. Ah.
Sein Traum war eine Tasse Kaffee.
Möchte jemand?
Ich habe gestreckt, okay.
Du hast gestreckt, ich habe es gesehen.
Kann ich wegmachen?
Ja, ja. Also, so funktioniert das. So einfach, oder? Du brauchst Hoffnung, damit dein Glauben was zu tun hat.
Jetzt jeder von euch, habt ihr eine Hoffnung in dem, was wir jetzt so erzählt haben? Ist da was in deinem Leben, wo du sagst, ich habe da eigentlich drauf gehofft, aber jetzt habe ich erstmal ja, aufgegeben, aber jetzt habe ich das erkannt, pff, Hoffnung. Ja.
Das heißt, wir müssen was machen.
Ja, ganz richtig. Aber ich möchte jetzt erstmal an der Hoffnung, ich möchte, dass wir erzählen das ja nicht einfach, um ein bisschen was zu erzählen, sondern um euch weiterzubringen oder uns auch. Ne? Hast du eine Hoffnung, die du fallen gelassen hast und gedacht hast, das wird doch nichts und Umstände, bla bla bla, ja? Dass du sagst, und ich hole mir den Kaffeepott, also ich hole mir wieder Hoffnung und werfe sie in die Maschine, tu meinen Teil, den ich tun muss. Und dann habe ich mein Ziel. Michael.
Wir haben ja jetzt schon so Visionsworkshops.
Ja.
Und auch in der Bibelschule war ja teilweise ein Thema, was ist deine Lebensmission? Quasi das Ausarbeiten, sich vom Heiligen Geist zeigen lassen, aufschreiben und dann schrittweise weitergehen und sagen, was ist jetzt dran, um dieses Zielbild in Einzelschritte umzusetzen? Was ist der nächste Schritt? Und immer den Heiligen Geist fragen, dann kann man
ja. Ja, genau richtig. Aber wir wollen nicht in diese Falle laufen, dass wir meinen, jetzt müssen wir Afrika bekehren, ja? Wir sind alle Reinhard Bonnke oder irgend so eine Boah-Dinger, ja? Wenn Gott dir das zeigt, ist ja super. Aber viele sagen dann, ja, ich doch nicht. Und, ja? Viele haben einfach die Hoffnung, dass meine vier Kinder gut durchs Leben kommen, dass sie Gott kennenlernen, dass sie einfach ein schönes Leben haben. Das ist deren Hoffnung und das ist noch eine super Sache. Vier Menschen, die richtig knackig ins Leben reingehen dürfen. Und das ist die Aufgabe von Vater, Mutter und das ist ihre Hoffnung. Ja? Und dafür hat Gott sie gesetzt. Was danach kommt, wenn die dann mal aus dem Haus sind, das steht auf einem anderen Blatt. Da kann man was Neues sich wieder einfallen lassen. Aber einfach mal in diese normalen Bereiche reingucken. Was ist meine Hoffnung? Ne? Und sich das mal bewusst machen, das ist meine Hoffnung. Und auch das, was sie mit den Kindern in den letzten Jahren gemacht haben, ich will meine Hoffnung nicht fallen lassen, dass meine Kinder trotzdem gedeihen, dass sie trotzdem durchkommen und stabile Persönlichkeiten werden. Ja? Und so kann jeder irgendeine Hoffnung haben. Und das möchten wir euch jetzt richtig locken, zu sagen, greift diese Hoffnung, holt sie wieder vor. Die hattet ihr schon auf dem Boden liegen. Holt sie wieder vor. Ja? Und die Hoffnung lebt wieder.
Ich habe hier noch ein schönes, also wir haben ja jetzt aus Hebräer 11 gelesen und in Hebräer 11 geht es dann ja weiter mit den ganzen Glaubenshelden, die an Hoffnung festgehalten haben und dadurch große Dinge erreicht haben. Und ich will mal ein Beispiel noch bringen und das ist Sarah. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, durch Glauben erhielt sie die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Also sie hatte Vertrauen in die Kaffeemaschine. Ja? Und der Glaube gab ihr Kraft. Also, sie hatte eine Glaubenskrise gehabt vorher. Sie hat nämlich die Verheißung von Gott vorher schon mal gehört und hat darüber gelacht. Aber diesmal hat sie gesagt, okay, ich ergreife das und ich halte jetzt dran fest. Und ihr Glauben hat ihr Kraft dafür gegeben, dass es tatsächlich passiert ist. Also es war der Anker für ihre Seele. Ja. Dadurch konnte sie ihr Leben anders leben, ausgerichtet darauf, dass sie nochmal gebären würde. Ja, und es ist wichtig, sich diese Dinge vorzustellen. Es ist wichtig, das in Bilder zu fassen. Wir denken ja auch in Bildern. Ne? Aufschreiben ist gut, Bilder ist noch besser. Und wir dürfen, ich habe noch zwei Fallen festgestellt, in die wir gerne tappen. Wir dürfen nicht in diese Fallen tappen. Und wir sind, ich muss zugeben, wir sind selber in diese Falle reingetappt. Das eine ist die Machbarkeitsfalle. Also wenn es um das ewige Leben geht, ja, dann denken wir nicht drüber nach, wie wird Gott das machen, oder? Wir haben keine Ahnung von dieser Welt, ja, wo Gott das machen wird. Wir denken keine Sekunde drüber nach, ob Gott das hinkriegt oder nicht, sondern wir vertrauen einfach darauf, dass er das machen wird. Er es machen wird. Er wird das ewige Leben bereitstellen. Wir denken nicht eine Sekunde drüber nach, wie das denn passieren soll. Und wenn es jetzt um ein Gebäude für Life School geht, das vielleicht 4 oder 5 Millionen Euro kosten würde, ja, dann fängt natürlich bei dem kleinen Kai gleich das Gehirn an zu rattern und sagt sich, ja, wo soll denn die ganze Kohle herkommen und wer soll das bauen? Und ich kann ja als einzelner Zimmermann nicht einen ganzen Gebäudekomplex bauen und so, ja. Ich bin sofort in der Machbarkeitsschiene. Aber in diese Falle dürfen wir nicht gehen. Wenn es um sowas geht, wir haben die Vision, wir haben die Hoffnung, wir zeichnen das Ding auf, wir haben den Glauben dafür und die Strecke dazwischen, das ist nicht unsere Sache. Ja? So wie wir nicht drüber nachdenken, wie Gott das mit dem ewigen Leben macht, müssen wir nicht drüber nachdenken, wie er unsere Vision in die Realität bringt. Diese Machbarkeitsfalle hält uns sehr leicht davon ab, uns große Dinge vorzustellen. Und das führt dazu, dass wir uns selber verbieten zu hoffen, weil wir uns das Wie nicht vorstellen können. Das dürfen wir nicht tun. Egal, es kommt nicht darauf an, ob es realistisch scheint oder in irgendeiner Weise ein gebahnter Weg vor dir zu sein scheint oder nicht. Deswegen solltest du niemals aufhören zu hoffen. Die andere Falle ist die Umständefalle. In die sind wir auch getappt. Die Umständefalle sagt nämlich, Gottes Fähigkeit ist abhängig von der Konjunktur, von der Energieversorgung, von Aktienmärkten und so. Gott hat damit nichts zu tun. Die Umstände sind ihm vollkommen egal. Und er steht so weit über diesen natürlichen Dingen, aber wir lassen uns, weil wir natürlich gepolt sind, lassen wir uns davon irgendwie einschüchtern. Aber die Umstände spielen überhaupt gar keine Rolle. Ob die Zeit gerade gut oder schlecht ist, ist für Gott vollkommen egal. Andrew selber ist in diese Umständefalle ein bisschen reingetappt. Ja? Und ist aber wieder umgekehrt. Isaak hat während einer Hungersnot gesät. Auf einem gepachteten Feld. Der hatte nichts. Der hatte gar nichts. Ja? Der hatte nicht mal ein Feld. aber er hat ein Feld dann gepachtet in der Zeit, wo alle anderen gesagt haben, brauche eh nichts anzupflanzen, wächst nichts hier. Ne? Und er hat in dem Jahr eine 100-fache Ernte eingefahren und wurde reich. Ja. Also Umstände sind Gott vollkommen egal. Also, lasst uns diese Hoffnung, die wir mal gehabt haben, die wir vielleicht begraben haben, lasst uns die wieder ausgraben. Lasst uns die wieder hochhalten. Wofür hast du mal insgeheim gehofft? Diese geheime Hoffnung, hol sie raus und mal sie auf. Lasst uns an dem festhalten, was wir mal als Verheißung bekommen haben. Wenn wir sicher sind, das war von Gott, wirf es nicht weg, behalte es, hol es wieder raus, mach es wieder groß vor deinen eigenen Augen. Und wenn du bisher überhaupt gar keine Hoffnung gehabt hast, dann soll neue Hoffnung aufblühen. Und dann gib deinem Glauben Arbeit. Lass ihn nicht hohl drehen. Gib ihm Arbeit.
Und erinnere dich dran, es ist ein Anker für deine Seele. Das hält dich auch emotional stabil. Hoffnung ist ein Anker für die Seele. Und Jesus, ich möchte jetzt beten für alle, für uns alle, wo wir unsere Hoffnung haben fallen lassen wegen widriger Umstände, wo wir uns haben täuschen lassen. Wir holen diese Hoffnung jetzt wieder vor und wir halten sie dir hin und sagen, Jesus, schau, das ist mein Baby, meine Hoffnung, das, worauf ich gehofft habe. Und ja, und es soll jetzt wieder mit neuem Leben beatmet werden. Komm mit deiner neuen, frischen Kraft darauf, dass diese Hoffnung nicht stirbt, sondern zu neuem Leben erweckt wird. Und ich bete, Jesus, dass du das jetzt bei jedem tust und dass jetzt so eine stille Freude in den Menschen auftaucht und dass man irgendwie den ersten Anfang dieser Hoffnung wahrnehmbar ist. Es könnte tatsächlich wieder werden. Es könnte kommen. Es kommt. Ich glaube es, es kommt. Ja. Und das ist ein Anker für deine Seele. Da denkst du öfter dran und freust dich zunehmend, dass es kommt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wir sind ja mit ihm in einem Bund. Wir sind absolut, Bund ist viel, viel mehr als ein Vertrag. Viel sicherer, viel stärker. Und er in ganz kurzer Kurzform ist, im Bund, was sein ist, ist mein. Und was mein ist, ist sein. Aber was ist mein, schon groß. Ja? Aber er verpflichtet sich einzutreten, wenn Mangel ist. Er verpflichtet sich einzutreten, wenn deine Hoffnung wieder Lebensenergie braucht. Er verpflichtet sich einzutreten. Und das wollen wir jetzt einfach uns bewusst machen in diesem Abendmahl. Und daran denken, dass in ihm unsere Hoffnung sicher ist, verborgen und voller Leben. Ja? Wir machen das Abendmahl, wer mir hilft.